Das Pottkästle. Oberschwaben, Allgäu entdecken. Folge für Folge die Region und ihre Menschen erleben. Lasst uns gemeinsam Urlaub im Kopf machen.
Memory, Lotti Karotti, Scotland Yard. All diese Spiele sind weltbekannt. Doch wie erlebt man sie in einem Freizeitpark? Heute sind wir im Ravensburger Spieleland. Ein Ort, an dem sich Spiel und Lernen die Hand reichen. Moderator Thomas Strobel trifft Ulrike Gapp, die genau dafür sorgt, dass Familien hier gemeinsam eintauchen können. In Welten voller Geschichten, Rätsel und Spielspaß. Was macht diesen Park so besonders? Und wie gelingt es, groß und klein gleichermaßen zu begeistern? Lassen Sie uns gemeinsam wieder zum Kind werden und hören wir hinein.
Uli, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur Baustelle, rund um die neue Attraktion Scotland Yard und spazieren hier übers weitläufige Gelände des Ravensburger Spielelands. Was macht euer Gelände hier so besonders?
Das Besondere an dem Gelände ist, dass das, bevor das Spielland gebaut wurde, war das hier tatsächlich ein plattes Maisfeld. Durch das Spielland, als es gebaut wurde, entstand die wunderbar geformte Landschaft mit den Hügeln, mit den Seen. Das ist wirklich was ganz Besonderes.
Jetzt ist ja sicher ein enormer Aufwand, dieses Gelände in Schuss zu halten. Wie setzt ihr das in der Praxis das ganze Jahr über um?
Jeden Tag ein bisschen was. Wir haben eigentlich durchgängig Gärtner, da auch von Unterstützung von der Stiftung Liebenau im Einsatz, die uns da einfach mithelfen, die durch den ganzen Park fahren und den Rasen mähen, die Bäume zurückschneiden. Das ist das eine. Und dann natürlich kommt auch der Unterhalt von den Attraktionen mit dazu. Da ist natürlich ganz unsere Technik auch mit gefragt, die da regelmäßig ja auch kontrollieren, morgen ein paar Rundgang macht, Kontrollrundgang macht, die Attraktion in Schuss halt, ja, spielen ganz viele Personen mit.
Uli, du bist hier im Ravensburger Spieleland tätig. Erzähl uns doch bitte, wofür du genau zuständig bist und wie dein Weg ins Spieleland verlaufen ist.
Ja, also ich muss dich da ganz kurz korrigieren. Ich bin tatsächlich nicht im Ravensburger Spieleland tätig, sondern bei der Agentur Ravensburger. Aber wir gehören zur gleichen Firma mit dazu. Und aus der Agentur Ravensburger ist tatsächlich auch das Spielland entstanden. Also es ist die Firma, die das Spielland konzipiert hat. Das kam so zustande, dass wir schon in anderen Freizeitparks auch kleinere Bereiche, kleinere Attraktionen gebaut hatten, geplant hatten, auch tatsächlich in Betrieb hatten. Zum Beispiel im Europapark hatten wir ein Nivea Kinderland geplant und auch betrieben. Und irgendwann entstand dann eben die Idee, ein eigenes Spielland oder einen eigenen Freizeitpark zu bauen. Und und in dem Bereich, in der Abteilung, da arbeite ich tatsächlich.
Uli, was macht Ravensburger Spieleland deiner Meinung nach so einzigartig, gerade im Vergleich zu anderen Freizeitparks, die vielleicht eher auf spektakuläre Achterbahnen oder so setzen?
Das Besondere sind tatsächlich, dass es ganz viele Mitmachattraktionen gibt. Das ist auch das Konzept, was es von Anfang an eigentlich im Spielland gab, dass die Kinder und Eltern gemeinsam was machen und dabei einfach eine ganz tolle, schöne Zeit hier erleben. Das ist auch bei Ravensburger Spielen auch oft so, dass man eben nebenher auch immer wieder ein bisschen was einfach dabei lernt. Und natürlich mittlerweile ist das Landschaftskonzept ist natürlich voll aufgegangen, was die Architekten hatten. Und es ist einfach ein wunderschöner Park mit ganz viel Grünflächen, ganz vielen Tieren auch, sodass es wirklich wirklich eine schöne Zeit ist und man sich dann auch wirklich auch erholen und die Zeit dort genießen kann.
Jetzt existiert Ravensburger Spieleland seit 1998. Wie hat sich seit der Eröffnung verändert?
Klar, das hatte ich ja eingangs schon gesagt mit dem Maisfeld. Also natürlich war es am Anfang um einiges kleiner. Wir hatten damals nur 5 Themenwelten. Jetzt sind es mittlerweile 8 Themenwelten. Am Anfang waren es fast die Hälfte weniger an Attraktionen. Also mittlerweile haben wir ja über 70 Attraktionen. Und was wir vom Konzept her auch geändert haben, ist, dass wir anfangs hatten wir eben die verschiedenen Themenwelten und wir haben uns nur in der kundenverbundenen Spielewelt eben auf Ravensburger Spiele fokussiert. Also da gab es Ravensburger Spielen XXL. Und mittlerweile ist es so, dass wenn wir neue Attraktionen im Park planen, dass wir da natürlich auch immer ein Ravensburger Spiel einfach als Vorbild nehmen. Und das ist das, was wir eigentlich bei jeder neuen Entwicklung, neuen Attraktion auch so umsetzen.
Das heißt, das Konzept, wie es heute ist, hat sich erst im Laufe der Zeit rauskristallisiert.
Genau, ja.
Jetzt ist Ravensburger weltweit bekannt für Spiele wie Memory, Scotland Yard, Lotti Carotti. Wie integriert ihr diese Marke konkret im Park und wie wichtig sind sie für die Identität vom Spieleland?
Dafür sind sie super wichtig. Das ist eben auch das, worauf wir jetzt eben so viel Wert legen, dass der Besucher auch wirklich in die Ravensburger Welt bei uns im Park eintaucht. Also deswegen seit letztem Jahr eben auch Lotti Carotti zum Beispiel als Character, weil ich meine, wir haben einen ganz, ganz tollen eigenen Character, auch wenn Captain Blaubär und die Maus nach wie vor natürlich super beliebt sind, aber Lotti Carotti findet man fast in jedem Kinderzimmer in Deutschland und dann ist es klar, dass der natürlich hier genauso sein muss, der Hase, und der kommt auch wirklich super bei den Kindern an. Und so gucken wir eben, wenn wir neue Attraktionen bauen, dass eben das Spiel auch erlebbar ist. Also dass es nicht nur darum geht, ich habe hier eine Attraktion und da gucke ich, dass die Farbe passt und nehme das Logo mit drauf. Nee, das wollen wir nicht machen, sondern wir wollen einfach, dass die Besucher auch das Spiel erleben können und ganz in die Ravensburger Welt eintauchen können.
Uli, jetzt ist gerade Scotland Yard ein ganz beliebter Klassiker. Ich erinnere mich noch selber daran, wie wir es damals als Kinder zu Weihnachten gekriegt haben. Es war damals Spiel des Jahres, ganz neu rausgekommen.
Genau, ja.
Wie seid ihr drauf gekommen, dieses Spiel als Attraktion, als Neuheit für die Saison 2025 umzusetzen?
Ja, wie du schon gesagt hast, ist natürlich ein richtiges, erfolgreiches Ravensburger Familienspiel. Und es ist nun mal ein Spiel des Jahres gewesen, was natürlich für ein Ravensburger Spiel auch immer was eine super tolle, ganz besondere Auszeichnung einfach ist. Ja, beim Scotland Yard hat einfach die ganze Familie Spaß. Also es ist für Familien mit Kindern ab 6 Jahren etwa. Dadurch, dass es eben so ein Ravensburger Klassiker einfach ist, dann gucken wir eben, wenn wir uns überlegen, welche neue Attraktion wir machen, dann geht man natürlich auch verstärkt auf solche Klassiker, die eben bekannt sind, die beliebt sind. Ja, das macht es einem dann natürlich auch einfacher, weil die das Spiel kennen. Also bin mir ganz sicher, ganz viele von den Besuchern, die dann mit zu dem Scotland Yard fahren, dass die das Spiel auch schon mal zu Hause gespielt haben. Und das ist dann eben das Besondere, dass sie das Spiel, was sie von zu Hause kennen, dann eben bei uns im Park, so in XXL und in einer ganz neuen Dimension erleben.
Uli, wenn man an Freizeitpark denkt, hat man oft Bilder von wilde Fahrgeschäfte im Kopf. Wie grenzt sich das Ravensburger Spieleland mit seiner Ausrichtung auf gemeinschaftliche Spieler und Lerner von anderen Parks ab? Genauso.
Du hast mit deiner Frage schon auch die Antwort gegeben. Genau. Ja, das spielerische Lernen, die gemeinsame Familienzeit, gemeinsam spielen. Also das ist was uns wirklich auch auszeichnet und was die Besucher auch zu schätzen wissen, weil sie jedes Jahr einfach auch wiederkommen. Und wir haben auch ganz viele Saisonkarteninhaber, die das auch genießen, hier nur für ein paar Stunden rein zu kommen. Also das kenne ich ja selber von meinen eigenen Kindern. Also ja, haben wir uns vorher auch schon besprochen, dass das einfach ja auch was Besonderes ist, wenn man hier eben auch in der Gegend wohnt. Dann einfach mal für ein paar Stunden hier reinkommen. Man weiß dann natürlich auch, wann vielleicht nicht so viel los ist. Und ja, das genießt man dann eben auch nochmal ganz anders.
Ja, oder aber bloß reingehen und ein neues Spiel ausprobieren. Weil ja, das kann man genau. Ja meistens auch. Also dass die ganze Spiele da runter und dann schalten wir da und probierst mal eine Stunde lang ein neues Spiel aus. Ja, genau.
Und das, vielleicht kann ich das noch dazu sagen, das ist für mich, wenn ich mit meinen 2 Mädels eben im Park bin, was ich ja wirklich sehr genieße und was ich toll finde, ist, an Attraktionen anzustehen. Einfach deshalb, weil man da eben natürlich sehr, sehr viel mitbekommt, was andere Besucher dann so über die Attraktion zum Beispiel sagen oder wenn auch kleine Kinder dann sagen, boah, ich war schon in der World of Memory, war ich schon mal dran, das ist voll cool und letztes Mal habe ich 8 Punkte bekommen und habe 8 Paare gefunden und also das ist sowas, das finde ich selber immer richtig toll, wenn ich da anstehe und genieße das auch. Und was ich fast noch besser finde, ist, wenn ich dann wieder rauskomme oder dann vielleicht auf meine 2 Mädels warte, weil sie dann allein gefahren sind und ich dann so die Begeisterung von den anderen einfach mitbekomme, wie die rauskommen und sagen, boah, das war voll cool. Und das ist wirklich was, was mir richtig Spaß macht.
Ich kann mir vorstellen. Jetzt seid ihr ja bekannt dafür, Spaß mit pädagogischen Elementen zu verknüpfen. Wie wichtig ist dir, dass Kinder nicht nur bespaßt werden, sondern auch was mitnehmen.
Das ist mir super wichtig. Das ist auch tatsächlich Part von meiner Arbeit hier, dass ich zum Beispiel auch so Anstehsituationen mitplan und mir dann auch überlege, okay, was gibt es denn hier nochmal ja, Tolles zu erzählen? Also wenn ich jetzt an den Freifallturm bei uns im Park denke, der ja mittlerweile Lotti Carotti Hasenhüpfer ist, da hat es einfach super Spaß gemacht, auch zu recherchieren, okay, warum kribbelt es denn tatsächlich im Bauch, wenn ich mit dem Hasenhüpfer hoch und runter hüpfe und das eben rauszufinden, dann klar, dann recherchiert man selber und überlegt sich dann, okay, jetzt weiß ich, wie das ist, also dass die Magendecke einfach nach oben im Magen und das kribbelt dann eben so. Und das eben, ja, einmal überlegen, okay, was ist denn das Spannende daran und wie setze ich das dann für die Kinder um, sodass es eben ganz kurz und kindergerecht einfach umgesetzt wird. Also, und da bin ich eben bei ganz vielen Attraktionen hier im Park eben auch mit dabei und das ist eben das, was mir an meiner Arbeit tatsächlich auch sehr, sehr viel Spaß macht.
Uli, hast du eine Lieblingsattraktion oder einen Lieblingsbereich im Park, der dir besonders am Herzen liegt?
Also bestimmt ist der Bereich, wo ich schon die meiste Zeit verbracht habe, ist bestimmt die Grüne Oase. Das liegt daran, dass ich früher mit meinen Neffen, die sehr, sehr traktorbegeistert sind, ganz oft in den Park gegangen bin. Und die ersten paar Jahre sind wir nie über die Grüne Oase hinausgekommen, weil sie einfach in meinen Traktoren hängen geblieben sind. Und ja, wenn man eben eine Saisonkarte hat, dann stört einem das auch nicht weiter, weil dann geht man einfach auf das Kind ein und wenn das Kind nun mal Spaß hat an den Traktoren, dann kann es eben auch an den Traktoren spielen. Und deswegen habe ich, glaube ich, meine meiste Zeit tatsächlich in der Grünen Oase verbracht und habe da auch wirklich so wirklich richtig tolle Erinnerungen dran. Klar, wenn ich jetzt durch den Park insgesamt durchgehe, dann gibt es da einige Attraktionen, bei denen ich tatsächlich eben auch bei der Entwicklung mit dabei war. Und das ist dann schon auch nochmal was ganz Besonderes. Also zum Beispiel bei der World of Memory, dann bei den Hasenhüpfern, bei Lotti Carotti Hasenhüpfer war ich eben auch mit dabei. Und jetzt bei Lotti Carotti, bei den Kostümen, bei der Entwicklung eben auch. Und wenn man sowas dann eben ja dann durchsieht, dann ist man natürlich auch stolz. Und ja, das macht dann auch einfach nochmal Spaß und das sind dann natürlich auch, gehört dann schon auch zu meinen Lieblingsattraktionen.
Aber jetzt nimm mal unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt zwar Grüne Oase gehört haben, aber keine Ahnung haben, was das ist. Beschreib denen mal, was ist die Grüne Oase? Wie sieht es da aus?
Genau, die Grüne Oase, das ist so, da wird das Thema Bauernhof gespielt. Wir haben gleich, wenn man reinkommt, ein Tierkarussell. Dann natürlich ist das auch Haltestation ja von unserer Prio Metro, die dann den ganzen Park dann eben durchfährt. Dann gibt es die Ponyreitbahn. Es gibt die Omira Milchscheune. Wo man eben Kühe melken kann, zum Beispiel auch super beliebt. Dann die Traktorfahrt, wo man einfach mit so einem Traktor durch, da kann eben auch die ganze Familie dann mit rein, durch ein Maisfeld fährt, wird dann eben auch erklärt, was passiert dann aus dem Mais oder was macht man dann damit. Man fährt durch ein Blumenfeld, durch ein Kürbisfeld, durch ein Hopfenfeld. Und dann gibt es natürlich die John Deere-Traktoren, besagte Traktoren, wo ich immer mit meinen Neffen hängen geblieben bin, einen ganz tollen Parcours. Und das Tolle daran ist eben, dass wir eine Waschanlage noch mit dabei haben. Das ist natürlich besonders in den Sommertagen, ist das natürlich eine kleine Erfrischung zwischendurch. Ja, die Kinder sind zufrieden, die spielen da stundenlang und die Eltern können sich entspannen und dabei zuschauen.
Uli, was möchtest du unsere Hörerinnen und Hörer noch mitgeben? Warum sollten Familien, aber vielleicht auch Gruppen ohne Kinder, unbedingt ins Ravensburger Spieleland kommen?
Weil sie einen super spannenden Tag im Spielland erleben können, so viele tolle Sachen ausprobieren können, Ravensburger Spiele, die sie vielleicht noch von ihrer Kindheit aus kennen, in XXL erleben und das Ganze aber in einer wirklich einer wunderschön angelegten Freizeitparkanlage erleben. Und weil die Kinder garantiert richtig viel Spaß haben. Und ja, wenn es glückliche Kinder gibt, dann gibt es auch glückliche Eltern. Und ja, es gibt wirklich so viele grüne Bereiche bei uns im Park, so viele Bäume, die Schatten spenden. Es gibt ganz viele Picknickplätze auch. Und dass es wirklich auch kein Stresstag wird, sondern wirklich auch ein relaxter und entspannter Tag, in dem man aber trotzdem ganz, ganz viel erleben kann.
Dankeschön.
Gerne. Sehr gerne.
Nach unserem Besuch im Ravensburger Spieleland geht es nun weiter in Richtung Wolfegg. Dort erwartet uns Nikolas Flossbach mit seiner faszinierenden Sammlung historischer Fahrzeuge. Doch es geht nicht nur um alte Autos. Hier werden Geschichten auf vier Rädern lebendig. Nikolas Flossbach führt ein Automuseum, das sich als Abenteuer für Groß und Klein versteht. Was treibt einen Mann an, Oldtimer zu sammeln und sie für alle erlebbar zu machen? Und wie entsteht Faszination jenseits von Hightech und E-Mobilität?
Nikolas, hier am Automuseum in Wolfegg ist die Vergangenheit zum Greifen nah. Was genau macht das Museum für unterschiedliche Zielgruppen denn so spannend?
Im Grunde genommen ist es generationenverbindend. Soll heißen, hier stehen viele Gegenstände, Fahrzeuge und Kleinkram, was die Leute noch in ihren Erinnerungen haben. Sprich, die Leute heißt jetzige Eltern, Großelterngenerationen. Und was wir hier im Haus häufig erleben, ist, dass eben die Eltern und Großeltern mit ihren Kindern ins Gespräch kommen. Weil hier steht ganz vieles, Stichwort Wählscheibentelefone, alte Fernseher, Soundgeräte, Tonbandgeräte etc. Dinge, die Kinder heute nicht kennen und die aber von ihren eigenen Eltern erzählt werden können.
Ja, ich habe es vorher, als wir durchgelaufen sind, ja schon gesagt. Also du merkst dran, wie alt du bist, wenn du dann vor dem 70er-Jahre-Regal stehst und siehst Exponate, die selber noch bei den Eltern im Haushalt im Einsatz waren. Also das ist dann doch schon ein Stück Nostalgie, was man hier live erleben kann.
Das ist im Grunde genommen auch das Motto des Museums. Das Motto der Ausstellung lautet, so einen hatte ich auch mal. Ob das dann vier Räder hat oder zwei oder gar nichts und in der Küche oder im Büro oder sonst wo stand, ist eigentlich unabhängig. Ganz, ganz vieles hat hier mit Erinnerungen aus der eigenen Jugend zu tun.
Definitiv. Nikolas, du sagst von deinem Museum, es sei kein überdachter Parkplatz. Was meinst du damit und wie kamst du auf diesen Slogan?
Ja, es ist im Grunde genommen damit zusammenhängend, dass hier eben nicht nur Autos in Reihe und Glied stehen, sondern wirklich sehr chaotisch verstreut, absichtlich chaotisch verstreut. Ganz viel Kleinkram aus allen möglichen Lebenslagen. Wir haben Unterhaltungsgeräte, wir haben Haushaltsgeräte, wir haben Bürogerätschaften, Schreibmaschinen, alte PCs. Also hier sind im Grunde genommen alle Lebenslagen zusammengefasst, die man selber in den schwerpunktmäßig 60er, 70er, 80er Jahren so hatte, in den eigenen Haushalten oder in den elterlichen und großelterlichen Haushalten.
Wo sind wir denn heute genau? Beschreib unseren Hörerinnen und Hörern doch mal ein bisschen die Atmosphäre. Ich sehe rundum Fahrzeuge, Werkstattgeruch. Was zeichnet diesen Ort aus?
Ja, es ist im Grunde genommen eine sehr untypische Kulisse für ein Museum. Klassisches Museum ist heute nicht selten Neubau. Hier haben wir es mit zwei verschiedenen Gebäuden zu tun. Das eine Gebäude ist die ehemalige Remise des Wolfegger Schlosses. Das Gebäude ist knapp 500 Jahre alt. Das Gebäude 2 ist knapp 300 Jahre alt. In der Oldtimer-Szene reden wir so häufig von den Scheunenfunden. Im Grunde genommen ist es in genau einer solchen Kulisse gezeigt und präsentiert. Noch dazu kommt, eben wie gesagt, in einem bisschen chaotischen System der Kleinkram gesammelt. Und dann habe ich mich eigentlich nicht an anderen Automuseen oder Allgemeinmuseen orientiert, sondern im Grunde genommen mehr an den privaten Schrauberwerkstätten, wo auch schon mal ein Perser rumliegt, eine Sitzecke mit alten Sitzgarnituren, mal ein Kühlschrank. In den Schrauberwerkstätten ist dann noch Bier da drin, das hier nur für den Feierabend, aber so von der Atmosphäre gibt es genau das wieder und eben diese, ja, ich sag mal, nicht elitäre Schrauberzunft fühlt sich demzufolge hier im Museum immer sichtlich wohl und die Laien sowieso.
Und wie bist du zu dieser Sammlung gekommen?
Die Fahrzeuge sind weitestgehend Leihgaben. Das ist so einer der wichtigsten Punkte. Das Museum von Fritz B. Busch ursprünglich hatte eine fixe Ausstellung. Ich habe seit der Neueröffnung in 2017 knapp 160 Fahrzeuge ausgetauscht. Da ist im Grunde genommen hauptsächlich der Leihgabenbestand, der dann immer mal wieder das Haus verlässt und was anderes kommt. Der ganze Kleinkram ist tatsächlich selber zusammengesucht. Da ist auch mittlerweile Annahmestopp für Leihgaben. Ich nehme nur noch eigenes Zeug, was einfach die Verwaltung des Kleinkrams einfacher macht. Und das Ganze ist aber eine echte Sammlung. Das ist nicht einfach zusammengekauft, sondern so, wie mir manchmal die Sachen begegnen auf Flohmärkten im Instagram oder auch schenkungsweise von vielen Gästen, die einfach froh sind, dass es dann wieder Betrachter findet. So kommen im Grunde genommen die ganzen Kleinigkeiten ins Haus.
Hast du schon immer eine Leidenschaft für Oldtimer und Automobile gehabt?
Für Automobile ja, von frühester Kindheit an. Das Thema Oldtimer, das kam dann ein bisschen später dazu. Ich bin während meines zweiten Studiums im Nebenjob Gästeführer im Technikmuseum Speyer gewesen. Das ging eigentlich über die Fliegerei und über das Thema Fliegen. Bin aber so eben auch an das Thema Alter Autos gekommen.
Wenn man sich mit dir unterhält, dann hört man, dass du nicht hier aus der Gegend kommst. Erzähl uns mal ein bisschen was zu dir selber. Wo kommst du her? Wie bist du hierher gekommen?
Das ist tatsächlich richtig. Ich bin hier seit 15 Jahren. Muss gleich dazu sagen, war noch nirgendwo so lange wie jetzt in Wolfegg. Aber Wolfegg ist insgesamt mein 18. Wohnort. Ich bin da so ein bisschen rumgekommen, komme ursprünglich aus dem Rheinland, Bergisches Land bei Köln. Ja, bin beruflich hier hingekommen und ich bin damals nach Wolfegg gezogen, weil es hier ein Automuseum gab. Ich damals mit der Familie Busch schon bekannt war. Die Tatsache, dass das Automuseum in Wolfegg war, hat dafür gesorgt, dass ich mir hier einen Wohnort gesucht habe.
Spürst du gleichzeitig eine Renaissance des Handgemachten, also ein neues Interesse am echten Werkeln mit Motoren und Mechanik?
Ja, als ich hier angefangen habe, wurde ich gewarnt, dass die jungen Leute gar kein Interesse mehr an Autos haben. Ja, kann ich nicht bestätigen. Hier im Haus finden sich auch vergleichsweise viele junge Leute. Ich habe ein knappes Drittel meiner Besucherschaft unter 30 Jahren. Auch solche, die alleine kommen, nicht zwangsweise mit Eltern oder Großeltern. Das war vorher ein bisschen anders geartet, als hier noch das alte Museum war. Und ganz allgemein halte ich das gesamte Museum relativ analog. Die Gebäude geben das im Grunde genommen so her. Wenn hier jetzt ein Bildschirm nach dem anderen stehen würde und alles computermäßig aufgebaut wäre, wie es in vielen Museen der Fall ist, das wird, glaube ich, nicht zueinander passen. Also ich bin mit ziemlichem Vorsatz ein völlig analoges Museum.
Wie wichtig ist es dir, die Geschichte der Mobilität für zukünftige Generationen zu bewahren? Zum Beispiel gerade in einer Zeit, in der E-Mobilität, Klimawandel immer stärker diskutiert werden.
Ja, ich würde sagen, dass das Thema Oldtimer im Grunde genommen schon eine Form von Nachhaltigkeit ist. Wir haben einige Fahrzeuge hier mit ziemlich astronomischen Kilometerständen. Das geht bis zu einem 123er Mercedes mit 1,3 Millionen Kilometern, Porsche 964 mit 765.000 Kilometern. Mein Alltagsauto, da sind wir bei 423.000 Kilometer. Und ja, da muss man schlicht sagen, das ist, glaube ich, eine Form von Nachhaltigkeit. Und Fahrzeuge zu erhalten und eben nicht neu zu produzieren, ist eigentlich das Nachhaltigste überhaupt, weil die Produktion verschlingt Unmengen an Energie.
Inwiefern versuchst du im Museum auf den heutigen Wandel in der Automobilbranche einzugehen? Planst du zum Beispiel Sonderausstellungen zur E-Mobilität oder anderen Mobilitätsformen?
Nein, muss ich ganz ehrlich gestehen, nicht. Wir haben 265 Automuseen in Deutschland. Einige sind da durchaus auch baujahrsübergreifend. Ich würde in einer Zeit verbleiben mit meinen Autos, wo es einigermaßen analog dahergeht. Also klassische Verbrennermotoren. Das ist hier im Fokus, zumal eben auch die Elektromobilität. Das bietet sich, glaube ich, in modernen Museen eher an als hier in so einer 500 Jahren alten Remise.
Ja, und wenn man unten durchgeht, ist ja sogar eher anders, dass man gerade noch relativ viele Fahrzeuge mit dem Holzvergaser oder sowas
sieht. Selbst das haben wir hier,
genau. Ja. Welches Fahrzeug in deiner Sammlung erzählt die spannendste Geschichte, Nikolas?
Ja, es gibt viele spannende Geschichten, viele regionale Geschichten. Momentanes Highlight, weil das verbindet Leute, die Autoenthusiasten sind, auch mit solchen, die es nicht sind, ist wahrscheinlich wirklich dieser DeLorean, der hier in Form der Zeitmaschine aus dem Film Zurück in die Zukunft steht. Das ist wahrscheinlich das bekannteste Fahrzeug. Logischerweise, gerade wenn ich hier Gästeführung gebe, dann fällt mir zu nahezu jedem Auto auch eine entsprechende Story ein. Der Holzvergaser, den du gerade schon mal thematisiert hast, ist sicherlich auch mit einer riesengroßen Geschichte versehen, die aber oftmals in Vergessenheit geraten ist. Also langweilig ist eigentlich kein Exponat. Besonders bekannt und auffällig ist wahrscheinlich wirklich der DeLorean, die Zeitmaschine.
Gibt es Momente, wo du dir wünschen würdest, dass die Zeitmaschine funktioniert?
Ja, jeden Tag.
Nikolas, welche Rolle spielt die regionale Geschichte von Oberschwaben? In deinem Museum gibt es Fahrzeuge oder Dokumente mit ganz speziellem Bezug zur Region?
Ja, haben wir definitiv. Ich habe zum einen, wie gesagt, hier das Kaufhaus Ott, wenn wir im Nicht-Auto-Bereich sind, im direkten Bezug zu Wolfegg. Die Feuerwehrausstellung, die wir hier im Haus im Obergeschoss zeigen, im Museum 2, ist im Grunde genommen das historische Equipment der Wolfecker Feuerwehr. Es stehen aber auch Fahrzeuge aus der Region da. So befindet sich zum Beispiel ein alter BMW des Großvaters des jetzigen Fürsten von Schloss Wolfeck hier im Museum. Es steht ein alter Land Rover hier, der ursprünglich in einer Käserei am Zell gelaufen ist. Das heutige Kongo, der grüne Baum, besser bekannt eben als Kongo. Und ich versuche, möglichst Fahrzeuge mit einem regionalen Bezug, wenn es mir gelingt, hier reinzuholen. Wir haben zum Beispiel auch einen alten Trabant hier, der als Dank für die Hilfe bei einem Hochwasser dem Straßenbauamt Ravensburg überlassen wurde. Der hat mittlerweile den Weg hier ins Museum gefunden. Und somit tauchen eigentlich immer mehr Fahrzeuge auf, die hier einen direkten Bezug zur Region, zum Ort haben.
Nikolas, was wünschst du dir für die Zukunft deines Museums und für die Region Oberschwaben insgesamt?
Oh, was ich mir sehr wünschen würde, ist, dass Oberschwaben von den Urlaubern vielleicht noch mehr in den Fokus genommen wird. Der Bodensee ist schön, das Allgäu ist schön, das hatten wir gerade schon thematisiert, aber Oberschwaben darf so ein bisschen über den Faktor Geheimtipp hinauskommen. Und was mir selber sehr gut gefallen würde, wäre, wenn man so ein bisschen von der Saisonalität abkäme, denn Oberschwaben ist auch im Winter sehr reizvoll und da dürfte touristisch ruhig noch ein bisschen mehr los sein. Und es gibt durchaus gute Gründe, auch im Winter nach Oberschwaben oder an den Bodensee zu kommen.
Und fürs Museum?
Ja, fürs Museum einfach weitere Besucher, verbreiteterer Bekanntheitsgrad. Es ist einfach so, dass wir im Moment auch immer noch unter Geheimtipp laufen, aber so langsam aber sicher platzt der Knoten. Das Ganze war halt ab Start des Museums durch Corona so ein bisschen unterbrochen. In der Zeit, wo alles geschlossen war, hat man halt auch nicht über Museen geredet, denke ich mir. Also wenn wir das ohne Unterbrechung hinkriegen und das Ganze noch bekannter wird, die Einheimischen sich hier hintrauen. Die meisten haben halt noch im Hinterkopf, dass sie schon mal hier waren oder vielleicht auch schon mehrfach hier waren und immer das Gleiche zu sehen bekommen haben. Das neue Automuseum zeigt halt auch eine völlig andere Ausstellung, als es das Busch-Museum getan hat.
Es ging mir tatsächlich selber so. Also als ich vorher heute Morgen hierher gelaufen bin, habe ich so überlegt, wann war ich da? Ja, einmal mit der Schule, einmal im Zeltlager, einmal mit Oma und Opa und dachte mir, ja, kenne ich ja alles schon. Und lauf rein und es sieht komplett anders aus als damals. Also ja. Dachte ich mir, es lohnt sich doch, das eine oder andere öfter anzuschauen.
Also ich habe im Grunde genommen, seit ich neu eröffnet habe, 2017 sämtliche Etagen so weit verändert, dass wir vergleichsweise viele Jahreskarten verkaufen, immer wieder Leute haben, die früher vielleicht alle 5 Jahre kamen, die kommen jetzt jedes Jahr oder sogar mehrfach. Also so langsam aber sicher spricht sich rum.
Und wann kann ich ins Museum?
Eigentlich täglich. Ich habe bisher 365 Tage im Jahr offen. Ab dem nächsten Winter wird es werktags nicht mehr generell geöffnet sein. Aber auf Anfrage wird man das Museum entweder in der Gruppe oder auch als Einzelperson immer besuchen können. Während des Sommers, ab der Hauptsaison Anfang April, ist sowieso täglich ohne Ruhetag geöffnet. Also den klassischen Museumsmontag, wo dann geschlossen ist, den gibt es hier in Wolfegg nicht. Es ist immer offen.
Gibt es ein Fahrzeug in deiner Sammlung, das für dich persönlich besondere Bedeutung hat oder mit dem du ein emotionales Erlebnis oder vielleicht sogar einen Kindheitstraum verbindest?
Ja, muss man ganz eindeutig sagen. Das ist der Audi V8, ein eigentlich relativ unscheinbares Auto. Gehörte zwar in den späten 80er Jahren zu den eher noblen und durchaus kräftigen Kutschen, aber es ist so, dass in früher Jugend war so ein Audi V8 bei uns Familienauto. Ich habe irgendwann mal gesagt, ohne Audi V8 öffne ich das Museum nicht. Bisher ist mir das auch immer gelungen. Irgendein Audi V8 hat eigentlich immer hier gestanden. Und wir haben letztes Jahr ein größeres Podcast-Interview zu dem Auto hier im Haus gedreht. Mein YouTube-Kanal zeigt ein Video zu diesem Auto. Und ja, es ging im Grunde genommen bei mir als 10-, 11-, 12-Jähriger mit diesem Auto so richtig los, was das Thema Automobil angeht. Mal abgesehen von den Spielzeugautos davor.
Nikolas, zum Abschluss, was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben, warum sie unbedingt mal ins Automuseum nach Wolfegg kommen sollen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass hier jeder die Chance hat, wirklich in eigenen Erinnerungen zu schwelgen. Ob man jetzt Autofan ist oder nicht, hier steht so viel Kleinkram und Krimskrams rum. Und selbst solche Leute, die vorher höchst skeptisch waren, weil sie mit Autos eigentlich nichts zu tun haben, sind in aller Regel sehr, sehr begeistert hier rausgegangen. Vielleicht könnte man hier zusammenfassen, dass ja einfach das Ganze nicht wirklich ein Technikmuseum ist, sondern eher ein Erinnerungs- und zeitgeschichtliches Museum, auch wenn natürlich Autos irgendwo im Fokus stehen, aber weit mehr im Fokus sind im Grunde genommen, wenn man es zusammenfasst, die Erinnerungen, was man erlebt hat mit dem einen oder anderen, was man selber zu Hause gehabt hat, etc. Das ist hier, glaube ich, recht massiv.
Und wie du eingangs gesagt hast, so einen hatte ich auch mal. Also
dieses das Motto. Ist
wirklich, ja. Wenn wir
drüber uns begegnet jedem. Also ich habe noch von kaum einem Besucher diesen Satz nicht gehört. Also entweder ist es, hatten wir auch mal oder weißt du noch oder guck mal, Oma und Tante und der oder dies war in irgendeinem Haushalt vorhanden.
Nikolas, vielen, vielen Dank. Alles Gute.
Danke vielmals.
Vielen Dank, dass Sie heute mit uns ins Ravensburger Spieleland und ins Automuseum Wolfegg eingetaucht sind. Ob kreativ lernende Spielwelten oder historische Fahrzeuge zum Anfassen. In Oberschwaben-Allgäu wird Fantasie zum greifbaren Erlebnis. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, planen Sie doch Ihren nächsten Ausflug in diese Region voller Überraschungen. In den Shownotes finden Sie die Links für Ihren Ausflug nach Oberschwaben-Allgäu. Dies ist die letzte Folge von Staffel 1 vom Podcastle. Hiermit verabschieden wir uns in die Sommerpause und melden uns im Herbst frisch und inspiriert zurück. Bis zum nächsten Podcastle, bleiben Sie inspiriert!
Das Podcastle. Der offizielle Podcast der Oberschwaben Tourismus GmbH. Mehr Infos gibt's unter oberschwaben-tourismus.de.